Du landest in Los Angeles und dann habe ich für Pur eine Stretch-Limo besorgt. Da hatten wir schon ein bisschen Geld verdient, das war fürs zweite Album. Und dann sind wir dann abgeholt worden von der Stretch-Limo. Natürlich erstmal eine Sightseeing-Tour in der Stretch-Limo, da gab es auch einen Shampoos. Ich habe mal wirklich auf große Hose gemacht, einfach um den Jungs mal ein bisschen zu zeigen, wie Showbusiness in Amerika geht.
Dieter Falk hat als Musikproduzent die Gruppe Pur groß gemacht und mit Hartmut Engler und Co. offenbar auch ordentlich gefeiert. 10 Jahre lang hat Dieter Falk Pur produziert. Dann war Schluss. Warum ging das auseinander und wie versteht er sich heute mit Hartmut Engler? Darüber spricht Dieter Falk im Promi-Talk, genauso wie über seine christlichen Wurzeln, über einen unerfreulichen Nachmittag mit Howard Carpendale und über die Liebe seines Lebens. Ich wünsche viel Spaß mit Dieter Falk.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Dieter Falk ist bei mir. Dieter, herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Wir treffen uns in Stuttgart. Das ist für dich auch familiär, glaube ich, ein geschichtsträchtiger Ort. Da strahlst du gleich.
Ja, wirklich. Unsere Kinder sind hier geboren, aber weit davor, 1984, sind meine Frau und ich aus dem Rheinland hierher gezogen. Und Anekdote, wir waren frisch verheiratet und als ich meine Frau in einem Wald in der Nähe von Düsseldorf gefragt hat, ob sie meine Frau werden wolle, sagte sie, ja, ich gehe mit dir überall hin, aber nicht nach Schwaben.
Was?
Wo ist wirklich wahr? Und wo sind wir gelandet? In Stuttgart-Weil im Dorf. Ja, irgendwie hatte sie, keine Ahnung, aus ihrer Verwandtschaft irgendwelche Vorurteile über Schwaben. Aber dafür, dass sie dann anfangs gegen Schwaben war, haben wir uns 21 Jahre hier ausgehalten.
Und sie hat sich dann, glaube ich, sehr wohl gefühlt.
Ja, natürlich.
Also die Vorurteile konnten abgebaut werden. Wobei, ich glaube, als ihr das erste Mal das Kehrwochenschild an der Tür hängen hattet, war die Irritation schon groß.
Ja gut, das ist wirklich wahr und ist auch nicht gelogen, dass wir das nicht wussten. Wir wussten es wirklich nicht. Wir sind da reingezogen in so ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Weil im Dorf und dann hing dieses besagte Schild am ersten Samstag, glaube ich, da und wir wussten nicht, was es ist. Und dann sind wir zu der sehr netten älteren Dame über uns gegangen. Da hat die uns sehr höflich aufgeklärt.
Also ihr habt euch hier dann sehr, sehr wohl gefühlt. Du hast gesagt, deine beiden Söhne sind hier zur Welt gekommen. Ja. Also ist es für euch, glaube ich, auch immer eine emotionale Rückkehr?
Ja, natürlich. Wir sind bis 2005 haben wir hier gelebt. Und unsere Söhne sind 96 und 94 geboren. Also auch schon groß und erwachsen. Leben übrigens auch alle in Düsseldorf, was uns als Eltern natürlich freut. Aber wenn wir hier hinfahren, ist das auch Heimat. Wir haben so viele Freunde und Bekannte hier.
Warum bist du damals hier Richtung Süden gezogen? Das hatte berufliche Gründe.
Ja, es hatte berufliche Gründe. Ich hatte gerade mein Musikstudium abgeschlossen in Köln an der Musikhochschule. Und ich habe Jazz studiert und Schulmusik. Ich wäre eigentlich in der Schule gelandet für Musik und Rallye. Bei mir war aber klar, ich wollte nie in die Schule. Es war ein tolles Studium, ich habe das einfach mitgenommen. War aber schon als Pianist von Katja Epstein und Gitte in der Branche ganz gut unterwegs. Konnte auch meinen Lebensunterhalt eigentlich ganz gut bestreiten. Und dann kam ein Angebot einer schwäbischen Plattenfirma. Einer kleinen, schnuckeligen Plattenfirma, die in Waldenbuch saß. Und die haben sich darauf spezialisiert, Gospelmusik in Deutschland zu vertreiben. Und das war auch immer ein Musikstil, den ich sehr mochte.
Ja.
Und die haben mir ein Angebot gemacht, du kannst hier Fulltime arbeiten. Und nach so einem Studium fand ich das, frisch verheiratet, auch so unter dem Begriff Safety, ganz gut. Deswegen sind wir hier runtergezogen.
Waldenbuch, Sitz von Rittersport, aber ihr wart, glaube ich, auf der anderen Seite des Ortes.
Aber ich natürlich, wenn ich heute da durchfahre, denke ich, das kann nicht sein. Ist immer noch so wie früher. Und natürlich, das Einzige, was sich wirklich verändert hat, der Verkehr hat sich verdoppelt gefühlt.
Ja, ist tatsächlich so. Wenn wir mal noch ein bisschen weiter zurückgehen in deiner Geschichte und auch in deiner musikalischen Geschichte, da müssen wir, glaube ich, anfangen bei, wenn wir Tante Hildegard dazu nehmen, die dir auf die Finger gehauen hat, wenn es mal nicht so lief. Oh,
also ich muss sagen, heute klavierpädagogisch ist das natürlich ein absolutes No-Go. Aber meine Tante Hildegard, eine sehr strenge, aber wirklich gute Klavierlehrerin trotzdem, hat mich dazu geführt, dass ich letztlich Pianist geworden bin. Und sie hat mich auch unter anderem fürs Musikstudium vorbereitet, später auch andere. Aber die Strenge war gut, weil als Kind, ich habe mit 7 Jahren mit Klavier angefangen und als Kind hat man natürlich die Flausen im Kopf, will Fußball spielen und sie hat wirklich die Art Strenge gebracht, die ich wohl gebraucht habe.
Ja, hätte aber auch nach hinten losgehen können,
dass
du sagst, also alles nur nicht Klavier, da werde ich immer gehauen.
Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Meine eigene Mutter ist Klavierlehrerin gewesen. Sie lebt leider nicht mehr. Aber sie hat natürlich nicht das eigene Kind unterrichten wollen. Deswegen hat sie mich zu Tante Hildegard delegiert.
Deine Eltern haben im kirchlichen Umfeld gesungen. Ich glaube, deine Mutter hat den Kirchenchor geleitet. Dein Vater hat im Kirchenchor gesungen. Du bist da auch ganz organisch reingewachsen sozusagen in die Gemeinde. Der Glaube spielt auch eine wichtige Rolle. Warum bist du trotzdem, glaube ich, als 15-Jähriger fast an den Ohrwatscheln von der Orgel weggezogen worden, von der Orgelbank? Hast du dich da an der Musik versündigt? Oder
ich weiß nicht, ob man das versündigen würde. Ich habe auf der Kirchenorgel Rock'n'Roll gespielt. Und das Dumme war nur, dass der Küster zugehört hatte. Und dann stand er irgendwann hinter mir, hat mich wirklich am Ohr gepackt. Das tut wirklich weh. Und dann hat er mich rausgeschmissen. Was verrückte, Jörg, ich habe letzte Woche vor ein paar Tagen ein Konzert in genau dieser Kirche gegeben, in meiner alten Heimat. Und es waren Leute da, die mich noch von früher kannten. Und es war ein tolles Wiedersehen. Ich habe in der Tat nie alleine mit klassischer Musik gelebt, sondern ich habe immer beides. Ich war Pop, Rock und Jazz, wobei ich die Beatles lieber mochte als die Stones.
Mhm. Interessant, dass sich das zumindest ein Stück weit noch durchzieht, weil bei einem Konzert in Fulda, da warst du ein junger Kerl, ich glaube, war das Open Air?
Nee, das war eine Halle, aber Halle? Da war ich, das war sogar mein allererstes Solokonzert 1985 und da habe ich auf einem kirchlichen Jugendtreffen gespielt und ich habe eben, wie gerade gesagt, klassische Musik immer mit Popmusik verbunden. Ich habe nämlich alte Kirchenchoräle ziemlich mit Pfeffer versehen, also sehr rockig und auch jazzig gespielt und das habe ich dort getan. Es waren 3000 Jugendliche in der Halle und da spaltete sich das Publikum. So zwei Drittel haben angefangen zu tanzen und das andere Drittel ist zum Teil aus dem Saal rausgegangen und hat dem Veranstalter richtig Druck gemacht. Und nach dem dritten Lied kam der Veranstalter auf die Bühne, in dem Applaus und sagte, wir müssen hier abbrechen. Wir haben uns was anderes drunter vorgestellt. Du heizt die Leute zu sehr auf.
Ein Eklat auf offener Bühne.
Ja, das war mein allererstes Solokonzert.
Und die haben euch dann sozusagen den Saft abgedreht, ja. Ihr konntet nicht weiterspielen.
Nee, wir durften nicht weiterspielen. Und die Künstlerin, die nach mir dran war, hat dann solidarisch auch nicht weitergemacht, denn ihr erster Titel hätte geheißen Sing and Dance Now.
Aber da merkt man schon, da ist Reibung. Also wenn man sich so im kirchlichen Umfeld bewegt, aber auch musikalisch eigene Vorstellungen hat, dann kann man da auch gegen Wände rennen. Du hast es aber immer wieder versucht, wurde dann später auch eine Art Erfolgsrezept, dass du Choräle so ein bisschen angeheizt hast, verpoppt hast, verrockt, weiß auch nicht, was alles für Elemente da eingeflossen sind. Bist du da auch in späteren Jahren zum Teil noch angefeindet worden?
Weniger. Aber es ist schon so, dass ich auch ein bisschen polarisiere, weil ich eben, ich fühle mich als Kind guter kirchlicher Jugendarbeit, muss ich mal sagen. Ich weiß, dass Kirche gerade ein wirklich schlechtes Image hat, zum Teil auch begründet. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ganz tolle Menschen in der Kirche, die wieder anderen Menschen viel Vorbild gewesen sind. Und bei mir war es so. Bei mir war Würstchengrillen, Fußballspielen, Band, Chor, Jugendchor, Gottesdienst, Musik machen. Das war alles zusammengehörig und das fand ich gut. Natürlich war ich auch nicht mit allem einverstanden und bin auch mal bei der Predigt eingepennt. Aber trotzdem war das kulturell für mich nicht schlecht. Und mich hat auch später immer total geärgert, dass die Deutschen irgendwie es gibt von Hans-Dieter Hüsch einen wunderbaren Satz, wo Deutsche hingrübeln, wächst kein Gras mehr. Mhm. Und er meint damit, dass wir oft so immer so dreimal den Euro umdrehen und uns dann unsere Meinung bilden. Amerika ist Glaube und auch Musik aus der Kirche mit gutem Image behaftet. Beyoncé, Mariah Carey, Justin Bieber und, Pink, die haben alle mal irgendwo in Kirchenmusik angefangen.
Und bei dir hat man gesagt, den einen warst du zu christlich im Showbusiness und am manchen warst du dann aber schon zu weit weg wieder von den guten Werten, wenn man das mal so in Anführungszeichen setzt.
Ja.
War das schwierig für deine Karriere?
Also ich saß vielleicht auch mal eine Zeit lang zwischen den Stühlen, aber ich habe ja nie meinen Glauben zu sehr öffentlich gemacht. Weißt du, wenn du mich jetzt nicht gefragt hättest, würde ich das Thema nicht von mir aus anschneiden. Mhm. Das ist auch ein Teil Privates, natürlich. Rede ich darüber, wenn ich darauf angesprochen werde, aber ich würde mich nie in Fußgängerzone mit dem Holzhammer stellen und die Leute versuchen zu missionieren. Das ist nicht mein Stil. Ich glaube allerdings, dass, und das sehe ich auch jetzt in der Gesellschaft derzeit, dass wir in der Gesellschaft eine Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl wieder neu brauchen. Und da sehe ich auch die Kirchen in der Pflicht, dass sie dazu beitragen, gegen politische extreme Strömungen, einfach als Kirche, als Gesellschaft, da gehört einfach Kirche zur Gesellschaft dazu, und dazu zähle ich mich, dazu aktiv zu werden.
Ja, aber dass dir die Themen immer noch nahe liegen und du da auch aus dem musikalischen Reichtum schöpfst, das sehe ich hier an dieser schon sehr schönen, ja, zerfledderten Kladde. Da steht Bethlehem drauf, ne? Das große Chormusical von Michael Kunze und Dieter Feig. Damit warst du jetzt in Mannheim mit Riesenchor, mit Band, mit Solisten. Ein Riesenspektakel. Das wird auch, wenn ich es richtig weiß, im Ende Dezember dann in Stuttgart.
In der Porsche Arena sein, am 28.12.
Ja.
Ja, weißt du, ich finde das zum Beispiel von Kirche jetzt hier, Bethlehem ist natürlich ein christliches Thema, aber es ist nichts anderes als die Weihnachtsgeschichte.
Ja.
Und wir haben Michael Kunze, und da muss man dazu sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen, Michael Kunze, der Schöpfer von dem Text von Mamma Mia, König der Löwen, Phantom der Oper und natürlich Elisabeth. Und auch der griechischer Wein für Udo Jürgens geschrieben hat. Ehrenwertes Haus, Jörg, der Text von Ehrenwertes Haus.
Fantastisch.
Fantastisch. Und mit Michael schreibe ich jetzt schon mein viertes Musical. Und das ist eben diesmal die Weihnachtsgeschichte. Und die erzählen wir eben aus einem Bethlehem der Jetztzeit.
Ja.
Und das haben wir geschrieben noch vor dem 7. Oktober 2023. Und es hat immer gebrannt im Nahen Osten, aber es brennt im dermaßen lichterloh derzeit, dass dieses Stück, die Weihnachtsgeschichte, auch mit einer ganz, ganz klaren Friedensbotschaft wichtiger denn je ist. Und wenn eben ein Chor, und in Düsseldorf bei der Premiere waren 3000 Menschen Teil dieses Chores, in der SAP Arena in Mannheim waren es knapp 2000 und in der Porsche Arena werden es bestimmt auch wieder 2000 sein. Wenn die so eine Botschaft sagen, dann hoffe ich einfach, dass noch mehr Leute hinhören.
Mhm. Entwickelt schon eine große Kraft dann, hoffe ich in dem Fall.
Es ist so.
Ja.
Ich bin selbst Chorkind, du hattest es eingangs erwähnt, meine Mutter Chorleiterin. Ich finde Chorsingen einfach super. Mhm. Es ist verbindend. Es gibt diesen Spruch, wenn man singt, wo man singt, lass dich gerne nieder. Böse Menschen singen keine Lieder. So ja. Ähnlich, ne? Da ist was dran. Also
ist von der Geschichte aber auch schon böse widerlegt.
Das ist richtig, aber die Mehrheit ist doch so, natürlich gibt es politische Lieder, die missbraucht wurden. Da bin ich bei dir. Aber die Mehrheit der Menschen, die ich getroffen habe, und das sind jetzt, das ist ja unser viertes Stück, wir haben über 150.000 Menschen in den Chören gehabt.
Ja.
Und viele von denen habe ich persönlich kennengelernt. Zumindest solange die bei uns mitsingen, wird doch was Wichtiges, Positives ausgestrahlt. Und wir müssen eben gerade gegen diese anderen Kräfte versuchen, dann durch große Chöre anzukämpfen.
Jetzt hast du vorher gesagt, du saßt mal so zwischen den Stühlen. Da ging es um kirchliche Musik oder zu modern, da so ein bisschen aufgerieben. Als Musikproduzent, glaube ich, gehört es fast zur Jobbeschreibung dazu, dass man zwischen den Stühlen sitzt, oder? Nimm uns da mal mit. Man hat auf der einen Seite den Künstler, die Künstlerin, auf der anderen Seite die Plattenfirma.
Ja.
Ist das trotzdem ein schöner Beruf?
Ein spannender. Also wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurückschauen, ich bin hier runter, habe erstmal in Waldenburg Gospelmusik produziert und dann klingelte 1989 P. Werner bei mir an. Übrigens noch in Form einer Demokassette, die von einem SWR-Redakteur mir zugespielt wurde. Frieder Berlin, der hat mir das Ding quasi zugespielt und dann habe ich das gehört und fand das toll. Ja, die Geschichte, weiß man, Kribbeln im Bauch wurde ein großer Hit.
Ja.
Und danach kam eben Pur aus Bietigheim-Bissingen und die Plattenfirma Intercord aus Stuttgart, die es inzwischen auch leider nicht mehr gibt, die hat mich mit Pur zusammengebracht. Der Manager Charlie Rothenburg ging mit mir nach Pforzheim. Ich guckte mir diese Band, damals nur regional bekannt, aber vor 3000 Leuten an, auf dem Marktplatz in Pforzheim, und dachte, wie geht das denn? Da singen ja alle mit schon. Da haben wir es wieder mit dem Chor singen. Ne? Also, und da war ich so baff. Wir trafen uns dann in Leonberg in der Pizzeria und daraus wurde eine 10-jährige Zusammenarbeit bis weit über Abenteuerland hinaus.
P. Werner war schon hier, Hartmut Engler war schon hier, die haben natürlich alle auch aus diesen Zeiten erzählt. P. Werner mit Kribbeln im Bauch saß auf ihrem Teppich mit großem Liebeskummer, als sie das Lied geschrieben hat. Und Hartmut Engler hat sich eben erinnert, wie sie als Schülerband angefangen haben und es kamen immer ein paar Leute mehr von Auftritt zu Auftritt. Deshalb hat sich das nachher auch so potenziert. Ja. Hast du sofort gesehen in Hartmut Engler und seinen Mitstreitern, dass die Hitpotenzial haben?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, die haben Melodien geschrieben, die sehr eingängig waren und vor allem die Texte haben die Menschen abgeholt. Mhm. Sie waren wirklich ehrlich und es war nicht gestelzt und bei P eben genauso. Das ist, glaube ich, das Mitentscheidende. Und das sage ich als Musiker. Die Botschaften, also die Textinhalte, sind fast noch mal ausschlaggebender. Aber auf deine Frage nach den zwischen den Stühlen. Es war schon so, dass man natürlich als Musikproduzent, das muss man noch mal erklären, das ist so ein bisschen was Ähnliches wie der Regisseur beim Film. Mhm. Man ist quasi so eine Art künstlerischer Leiter. Da sitzt man auf der einen Seite als Interessenvertreter der Künstler und Künstlerinnen natürlich, mit denen ist man auch ständig zusammen. Also so eine Abenteuerland, wir waren bestimmt an so einem Album 3-4 Monate dran.
Ja.
Man freundet sich an, man macht Urlaube zusammen, man lernt sich auch kennen, richtig gut über die 10 Jahre. Und dann kommt die Plattenfirma und meckert rum, im schlimmsten Fall, will neu aufnehmen. Dann muss man natürlich auch ein bisschen diplomatisch sein und natürlich auch sagen, ja klar, die bezahlen das, aber der Interessenvertreter der Band bin ich schon mal mehr als der Plattenfirma. Trotzdem, zwischen den Stühlen, ja. Aber vielleicht ist das dann, jetzt bin ich wieder dabei, vielleicht auch ein Teil meiner Sozialisation, auch durch kirchliche Jugendarbeit, dass ich versucht habe, immer zu vermitteln und auch den Stil zu wahren, immer auch wertschätzend gegenüber auch opponierenden Parteien zusammen.
Aber es ist nicht immer so, dass es klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich so, als wären die von der Plattenfirma immer die Bösen. Manchmal haben die ja vielleicht auch recht.
Ja, die haben oft recht. Und auch heute, ich krieg's ja jetzt mit, mein Sohn Paul ist in meine Fußstapfen getreten als Musikproduzent, hat für Helene Fischer gearbeitet, DJ Ötzi und viele andere, obwohl er erst 27 ist. Aber da kriege ich es ja mit. Mhm. Und wie hart das manchmal sein kann, dass Künstler auch vielleicht wirklich den Rat, einen guten Rat einer Plattenfirma nicht annehmen. Und da ist dann eben auch der Produzent gefragt, wie so eine Art Manager zu vermitteln und die beiden Seiten zusammenzubringen.
Und wie ist es dir gelungen, da ausgleichend zu bleiben oder auch ruhig zu bleiben, wenn aus Stars, Künstlern plötzlich Diven wurden? Also wenn es dann einfach hieß, so hier und jetzt und na, wenn die nur noch um sich selbst gekreist sind, dann wird es ja auch unangenehm. Konntest du da immer cool bleiben?
Also, ich sag jetzt keinen Namen, okay? Also es ist schon so, dass natürlich es gibt Diven, es gibt positive Diven und negative Diven. Eine absolute positive Diva ist zum Beispiel Dalia Lavi, jetzt sage ich den Namen.
Ja.
Eine Frau, die ich wirklich bewundert habe. Ich habe ihr letztes Album produziert, ich habe auch ihre letzte Tournee gespielt. Sie war im positiven Sinne eine Diva, eine Le Grand Dame, die wirklich auf einer Bühne was ausgestrahlt hat, was Majestätisches und zu der man auch respektvoll aufgeblickt hat. Wenn sie die Showtreppe runterkam, wow. Jetzt gibt's andere Diven, die auch bei mir zu Hause in meiner schwäbischen Doppelhaushälfte in Gebersheim, in der wir dann später gewohnt haben.
Darf ich einen Namen reinwerfen? Howard Carpendale? Dann kannst du vielleicht ein bisschen freier erzählen.
Okay. Und dann, ja, ich meine, es gibt manchmal funktionieren Zusammenarbeiten, manchmal funktionieren sie nicht. In dem Fall ist es suboptimal gelaufen, aber eine witzige Story ist wirklich, wir haben angefangen zusammen zu schreiben bei uns im Studio und der hatte so eine kleine Terrasse, das Studio, und da ist dann Howard immer hoch und runter gegangen und hat dann immer die 4 Takte, die wir bis dato einstudiert hatten oder komponiert hatten, immer quasi im Kreis laufend eine halbe Stunde geprobt, bis es meiner schwäbischen Nachbarin zu bunt wurde und sie sagte, kennen Sie auch etwas anderes singen? Entschuldigt mein Slang, aber naja, und es war herrlich und er war ein bisschen indigniert, würde ich sagen.
Ist, glaube ich, auch nicht so gut ausgegangen, oder? Da wurde jetzt keine lebenslange Freundschaft und Zusammenarbeit draus.
Aber witzigerweise hat mein Sohn Paul sein letztes Album produziert.
Also da ist nichts hängen geblieben.
Aber eine Story hat ihm noch nicht erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Runde macht. Als Howard dann einmal vergaß, die Toilettentür abzuschließen. Paul war 3 Jahre alt damals. Paul hat die Tür aufgestoßen, ist da rein und hat gesagt, wer bist du denn? Und ja, das fand, glaube ich, Howard auch nicht so lustig. Dass Paul jetzt witzigerweise der nächste Produzent oder einer der Songwriter ist, das ist auch Ironie des Schicksals.
Mhm. Aber es kann jetzt mal fernab von Howard Carpendale, es kann einfach mal sein, dass man sich zusammensetzt, dass man vielleicht anfängt auch ein bisschen zu spielen, zu singen, zu texten und dass man dann relativ schnell merkt, ah, das knirscht, das geht nicht.
Jörg, es ist noch nie passiert. Es ist wirklich noch nie passiert. Meistens, also jetzt Howard ist vielleicht der mit einzige Ausnahmefall gewesen. Ich habe auch einmal einen Künstler aus dem Studio rausgeschmissen, weil er einfach zu vollgekifft war, weil man nicht miteinander arbeiten konnte. Das waren die beiden Ausnahmefälle, die ich in 45 Jahren als Musikproduzent erlebt habe, weil ich auch mir die Mühe gemacht habe, die Menschen, mit denen ich mich dann getroffen habe, auch im Vorhinein gut zu recherchieren, Leute anzurufen, zu fragen, wie ist es denn mit denen? Kommt man da gut miteinander zurecht? Und dann, glaube ich, war es auch die Menschenkenntnis meiner Frau, die nämlich die bessere Menschenkenntnis hat, wie oft die Frauen, die mich auch manchmal gewarnt hat, mach mit dem lieber nichts.
Deine Frau war, glaube ich, gerade in dieser Künstlerbetreuung sehr, sehr wichtig. Mir gefällt wie du von deiner Frau schreibst. Du hast ein Buch geschrieben, schaust da ein bisschen zurück auf dein Leben. Du sprichst da auch immer von der Liebe meines Lebens. Ich hoffe, da hat sich nichts geändert in der Zwischenzeit.
Wir hatten gerade unseren 40. Hochzeitstag. Ja. Ich sage ja immer, Musikerfrauen müssen extra gebacken werden.
Ja.
Musiker und Künstler, die gehen durch die Achterbahnfahrten der Gefühle. Und das ist unfassbar wichtig, dass man jemanden hat, der einen auffängt. Das betrifft eigentlich die meisten Partnerschaften, würde ich mal jetzt behaupten. Aber gerade Musiker und Musikerinnen und Künstler, du einmal denkst, du bist der King Louis. Und eine Woche später, wenn alles floppt, denkst du, du bist Nobody. Und das aufzufangen ist vielleicht dann doch noch was Besonderes. Das ist das eine, was ich total hochschätze. Und dass sie auch ihre berufliche Karriere wirklich hinten angestellt hat. Sie ist ja auch Lehrerin, jetzt inzwischen wieder Grundschule in Düsseldorf Süd, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber sie ist mit mir um die Welt gereist, was sicherlich schön ist, aber sie hätte auch, sie wäre wahrscheinlich auch beruflich heute wesentlich weiter, als sie, wenn sie nicht immer auch mit mir diese musikalische Zeit geteilt hätte.
Ich nehme aber mal an, dass es ihr auch Freude gemacht hat, diese unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen und da vielleicht tatsächlich auch mal ausgleichend zu wirken, wenn es geknirscht hat.
Sie hat ja meistens, also auch mit der besagten schwäbischen Band mit drei Buchstaben, sie hat gerade auch so, wenn es mal ein bisschen Knatsch in der Beziehung gab und so, sie hat einfach das feinfühlige Händchen gehabt, ins Gespräch zu kommen mit allen Beteiligten. Dann ist sie mit Hartmut, werde ich nie vergessen, dann auch in die einschlägigen Läden in Stuttgart gegangen, ohne Namen zu nennen, und hat die Jungs auch erstmal klamottenmäßig beraten, denn sie hatte da eine Ausbildung, auch als Stylistin, und das sind so viele Dinge gewesen. Die hat natürlich dann auch Jobs übernommen, wenn ich einen Kopf bei Musik hatte, einfach die Künstler aufzufangen. Auch wenn die Künstler sich mal über mich aufgeregt haben, hat sie das abgefangen.
Hartmut Engler hatte dieses komische Schwänzchen da, Haarschwänzchen.
Die Fokuhila.
Wollte deine Frau, dass er das genau so trägt, oder wollte sie es immer schon abschneiden?
Genau das war ja eigentlich als Stilberaterin ein No-Go. Und das wollte sie schon lange abschneiden. Sie hat ihm das immer gesagt, aber er hat es dann natürlich medienwirksam.
Bei Wetten, dass
von Esther Schweins abschneiden lassen.
Okay, ja, vor 10 Millionen oder so,
macht
10 Millionen
Sinn.
Plus, hat das natürlich Sinn gemacht. Wie hast du Hartmut Engler in diesen Zeiten erlebt? Das ist gesagt, 10 Jahre ging das. Und es gab ja auch eine Zeit, erst wurde Pur sehr hymnisch gefeiert und dann wurde es ja fast zu einem Sport, sich über Pur lustig zu machen, zu sagen, das ist so Schmalspur-Lyrik, bla bla. Hartmut Engler hat sehr drunter gelitten.
Ja.
Wie hast du das mitbekommen und erlebt?
Ja, natürlich. Gerade diese Phase auch, wo gerade auch in den Radiostationen Pur überhaupt nicht en vogue war, also keiner wollte Pur spielen. Das hat auch natürlich die Band verletzt, weil natürlich dann auch so Begriffe wie, einer hat mal gesagt, singende Bildzeitung. Aber ich habe dann auch gesagt, sei doch froh, den Umsatz hätte ich auch gern. Und da muss man auch ein bisschen pragmatisch sein. Aber Künstler haben natürlich ein offenes Herz auf der einen Seite, aber sind auch sehr verletzlich. Und dieses Verletzliche, ich kann das verstehen, weil ich selbst auch vielleicht genug Musiker bin, der auch vor Leuten spielt. Und wenn dann jemand mal Buh schreit, auch in Medien, in einer Rezension oder in einem Artikel eines Konzertes oder so, dann verletzt einen das. War immer Teil unserer Geschichte, aber sie sind so emotional. Ich werde nie vergessen, der erste Chart-Entry hat dann den Song Gewein vor Glück hervorgebracht, den du ja auch kennst. Und obwohl dann SWR3 oder auch SDR3, die übrigens ganz gut Pur gespielt haben, aber SWR3 eben lange Zeit nicht. Als es dann zum ersten Mal lief auf SWR3, damals noch vor der Vereinigung, da SWF 3, sowas. Da war natürlich eine Riesenparty angesagt. Ja. Also man hat, in die, wie gesagt, Achterbahn der Gefühle. Mhm. Genau das habe ich auch erlebt bei Pur. Mhm.
Und nach 10 Jahren habt ihr euch dann getrennt. Es war eine Erfolgsgeschichte und es sind Freundschaften entstanden, hast du ja gesagt, gemeinsame Urlaube. Warum geht so eine Erfolgsgeschichte dann nicht weiter? Weil man sich tatsächlich auseinanderlebt oder weil die nach 10 Jahren gemerkt haben, Mensch, das, was der Dieter kann, das können wir auch selber machen, müssen wir den nicht bezahlen?
Sicherlich ein bisschen Letzteres. Also wir hatten wirklich immer einen guten Draht nach wie vor. Es war ein tränenrühriger Abschied. Und natürlich ist man traurig, weil ich auch wusste, dass man sich danach nicht mehr so oft sehen wird. To make a long story short, wir haben uns gerade vor kurzem wieder wunderbar getroffen, auch wieder musikalisch was zusammen gemacht. Und das war so herrlich, weil man knüpft eigentlich da an, wo man früher aufgehört hat. Und es sind tolle Menschen. Mhm. Teilweise komme ich zu deren Konzerten, sie kommen zu meinen Konzerten. Und der Faden ist eigentlich nie abgerissen. Das ist das Schöne. Und auch in der Vorbereitung des Buches, natürlich bin ich zu ihnen gefahren, um auch die Geschichten ihnen vorzulesen. Das wollte ich auch mit ihnen abgeklärt haben. Ja. Ich möchte da nicht irgendwelche dreckige Wäsche waschen, die es eigentlich auch nicht gab mit Pur. Mhm. Und ich wollte es trotzdem ganz offen spielen. Deswegen war ich bei ihnen, habe das mit ihnen zusammen durchgelesen. Wir haben nach wie vor einen super Draht. Das klingt fast ein bisschen cheesy. Es ist de facto aber so. Wir fallen uns in die Arme.
Mhm. Und jetzt Pur haben wir jetzt natürlich ein bisschen hervorgehoben. Du hast vorher schon mal Dalia Lavi angesprochen, die du sehr verehrst, ja, die für dich, glaube ich, wirklich eine ganz große war.
In die ich auch mal verknallt war.
Tatsächlich?
Als 16-Jährige.
Mit Erfolg?
Nein. Dalia war schon einen Zacken älter natürlich, aber ich war 16, da war sie dann, keine Ahnung, da war sie Anfang 30. Mhm. Und eine wunderhübsche Frau, eine unglaublich hübsche Frau. Und dann später, dass ich mal die Chance habe, sie zu produzieren, für sie Songs zu schreiben, das war schon echt ein Privileg.
Mhm. Mit Gitte hattest du mal eine denkwürdige Reise in die DDR oder ja, dort einen Auftritt, auch sehr emotional.
Oh ja.
Was hat dich da so bewegt?
Es gibt ein Lied, das Michael Kunze, wieder der gleiche Michael Kunze, mit dem ich die Musicals schreibe, für Gitte geschrieben hat. Und das heißt so. Und das muss ich dazu sagen. Wir haben dieses Lied erst auf der westdeutschen Tour gespielt. Wir schreiben das Jahr 1988, ein Jahr vor der Wiedervereinigung. Wir spielen das letzte Konzert der Tour in der Sporthalle in Rostock, also in Ostdeutschland. Wir spielen natürlich das gleiche Programm und offensichtlich hat einer der Künstleragentur der damaligen DDR vergessen, die Texte zu checken. Und dann ist Folgendes passiert. Über die Grenze, über die Zäune, weg von den Lügen und Gitterstäben. Weg von den Lügen und Gitterstäben über die Grenze. Eigentlich eine Aufforderung zur Republikflucht. Als wir das gesungen haben, das hat Michael Kunze nicht damals so gemeint, das war auf was anderes bezogen, aber plötzlich wurde dieser Text, während wir das gesungen haben, ich habe auch Chor gesungen, danach war Mucksmäuschenstille, keiner hat geklatscht. 3000 Leute in der Sporthalle in Rostock. Und nach gefühlten 5 Minuten Pause ging ein frenetischer Applaus los. Mhm. Die Leute waren völlig fassungslos. Was singt die Gitte da? An diese Story erinnere ich mich natürlich. Und wir als Band wussten gar nicht über die Dimension, die wir da quasi da anfassen. Mhm. Das war ein unglaubliches Erlebnis.
Gab es danach noch
Stress?
Nee.
Stress irgendwie? Gar nicht. Ich meine, das war unser letztes Konzert, auch in der DDR. Mhm. Bei Katja Epstein, mit der ich oft in der DDR war, davor, da wurde wirklich jeder Text 3-mal umgedreht.
Ja.
Und sie durfte auch nicht alles singen. Auch diese politische, sie war ja auch sehr politisch aktiv, die durften sie da nicht singen.
Mhm. Also das sind so Reisen, die du natürlich nie vergessen wirst. Du hast vorhin gesagt, manchmal fühlt man sich als Musiker, der du ja in erster Linie auch bist, wie King Louis, hast du es, glaube ich, gesagt. Ja. Und dann ist man mal wieder ganz, ganz unten. Wie bist du mit Misserfolgen umgegangen?
Och, da heult man auch mal.
Ja?
Ja, ich glaube, wenn man irgendwas richtig glaubt, ich hatte mal so eine Kinderband, also Jugendliche und Kinder, King Family. Und da wohnten wir schon in Köln, in Düsseldorf. Und da habe ich wirklich alle, auch viel Geld, auch viel Herzblut reingesteckt. Und das ist grandios gefloppt. Obwohl Viva und MTV das gespielt haben, da war ich echt am Boden zerstört. Mhm. Das war ein Jahr, bevor ich dann bei Popstars in der Jury anfing. 2005 kam dieser Riesenflop. Und das ist das Verrückte. Und das ist manchmal so, dass, obwohl ich es heute sage, der liebe Gott, hat manchmal verrückte Wege mit einem vor. Mhm. Und kurz nach dem größten Flop meiner Karriere kommt der Anruf von ProSieben. Mhm.
Da warst du dann in der Popstars-Jury und hast am großen Genre Castingshow mitgemacht. Da gibt's nun große qualitative Unterschiede. Vor kurzem war Max Mutzke hier bei mir. Er ist natürlich von Stefan Raab damals entdeckt worden.
Mit diesem riesenlangen Namen, den keiner mehr kennt. Weil, genau. Die Castingshow, der...
Aber Stefan Raab hat, man kann ihm ja viel nachsagen, aber hat damals wirklich auf Qualität gesetzt und Qualität gesucht. Das ist nicht immer so. Wie stehst du heute zum Casting-Show-Genre?
Ich habe damals bei ProSieben mitgemacht, weil ich zwei Bedingungen gestellt habe. A, dass ich selbst Klavier spielen kann, dass ich also die Sängerin, wir suchten damals ja die Nachfolgeband von den No Angels, die zwei Jahre vorher gecastet wurden, und haben den Monroes gecastet, auch sehr erfolgreich. Mhm. Und meine Bedingung war A, dass ich selbst da als Musiker aktiv werde und B, auch die Platte später produzieren kann. Und beides hat mir ProSieben dann auch genehmigt. Und dass ich eben nicht jemand bin, der jetzt vielleicht diverse Sprüche aller Namenskollege, Herrn Bohlen, dann von mir gibt, das war zum mir schon Glück. Klar. Ja, ich meine, er hat sich auch geändert. Dieter Bohlen ist auch nicht mehr der gleiche wie früher. Aber es ist schon so, dass ich das Handwerk versucht habe, nach vorne zu stellen. Und das ist mir, glaube ich, aller Bescheidenheit sagen zu dürfen, auch halbwegs geglückt. Mhm.
Weil du jetzt Dieter Bohlen namentlich erwähnt hast, hast du Kontakt zu ihm? Man, ihr seid quasi in der gleichen Branche, zwar ein bisschen in anderen Welten, kann man glaube ich schon sagen, aber ist es dann ein kollegiales Verhältnis oder meidet man sich eher?
Wir haben den gleichen Anwalt. Nein, ernsthaft, man kennt sich so peripher. Ich glaube, dass ein gegenseitiger Respekt da ist. Aha. Ich kenne wirklich viele in der Branche. Dieter Bohlen habe ich nie näher kennengelernt. Mhm. Manchmal ist es so, man trifft nicht alle ständig und er aus Hamburg, ich aus damals Schwaben, jetzt Rheinland. Wir sind uns nicht oft begegnet, aber wenn man sich trifft, ist man sehr nett und höflich miteinander.
Ja, aber ist der Kontakt dann auch nicht so entstanden, weil du auch gesagt hast, ist schon ein bisschen eine andere Welt, eine andere Herangehensweise oder wäre das gar nicht so dein Thema?
Nein, also ich habe überhaupt auch keine Scheuklappen gehabt vor Volksmusik oder auch anderen Stilen, die ich jetzt selbst persönlich vielleicht nicht höre und nicht gut finden würde. Ich habe wirklich großen Respekt. Ich kann nicht alles produzieren, da bin ich auch kein Fachmann für. Aber zum Beispiel nehmen wir mal Ernst Mosch, hier aus auch im Schwabenland. Nicht meine Musik, aber ein hervorragender Musiker, der es zu einem respektablen Millionenerfolg gebracht hat. Und so würde ich einfach sagen, man muss da unterscheiden. Das Entscheidende ist für mich natürlich, wie man als Künstler auch mit dem Publikum umgeht, wie wertschätzend und selbst ein Fischer, ich meine Gottfried Fischer, der ja auch immer große Chorprojekte gemacht hat, die ich ja auch jetzt seit 10 Jahren mache, nicht mein Stil musikalisch, aber Hochachtung, was der in seinem Leben geleistet hat.
Ja. Er war wahnsinnig gut mit den Menschen, mit denen er zusammen gesungen hat. Deshalb da auch Hochachtung. Du hast vorhin gesagt, die Kirchenmusik wird schnell in eine Schublade gesteckt und ein bisschen ging das jetzt ja gerade auch in diese Richtung, dass wir in Deutschland natürlich immer ganz schnell in Schubladen denken und sagen, wer das macht, der kann niemals das machen. Also auch so Schubladenübertritte sind eigentlich nicht gerne gesehen.
Und ich habe ja lange in Amerika auch gelebt, bevor die Kinder kamen, waren meine Frau und ich lange in Amerika und da habe ich das nie erfahren.
Ja.
Also da kannst du, wenn du auf ein Musikfestival gehst, da spielt eine Countryband, was hier vielleicht als Schlager bezeichnet würde, direkt danach eine Heavy-Metal-Band. Und die gehen wunderbar wertschätzend miteinander um.
Mhm. Du hast jetzt gerade die USA-Zeit angesprochen. Mhm. Du hättest, glaube ich, auch dort bleiben können. Oder es gab immer wieder unmoralische Angebote, dass sie gesagt haben, bleib doch da oder komm zu uns. Wer oder was hat das verhindert, dass du rüber bist?
Ja, es war wirklich so, dass ich ja mit PUR eigentlich jedes Jahr nach Amerika, erst nach Los Angeles und dann nach Nashville geflogen bin, um dort die Platten auch weiter zu produzieren, auch wegen mit anderen Künstlern. Für mich ist Amerika einfach musikalisch ein Eldorado. Mhm. Und da hatten wir echt überlegt, in Nashville zu bleiben. Wir haben uns sogar schon Häuser angeguckt, meine Frau und ich. Aber letztlich habe ich dann gedacht, lieber a big fish in a small pool als a small fish in a big pool. Also klar, Deutschland ist überschaubar, glaube ich, wesentlich kleiner, aber ich hatte damals auch schon wirklich doch ganz schöne Erfolge und wollte natürlich auch nicht in Amerika ganz unten anfangen.
Ja. Kannst du mir erklären, du bist jetzt ja, endlich kann ich die Frage mal einem Fachmann stellen. Warum muss zum Beispiel eine Band wie Pur in Nashville oder in den USA aufnehmen? Warum können die das nicht auch, keine Ahnung, zwischen Waldenbuch und Bietigheim-Bissingen oder in Mainz oder in irgendwo? Ist es wirklich so, dass ein Studio in Nashville jetzt einen definitiv anderen Sound hat?
Nein.
Ist es oder
nein,
ist
nein,
es der Spirit oder sind es die Leute? Was, also, oder ist es Marketing, dass man sagt, das haben wir in Nashville aufgenommen?
Na, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ich denke mal, dass es heute auch anders ist als früher. Also früher rede ich jetzt von den 90er Jahren, wo ich mit Pur, auch mit Piverna in Amerika war. Da war es schon so, dass gerade wenn man besondere Gastmusiker wollte, zum Beispiel der Gitarrist von Toto, Steve Lukather, den ich schon verschiedentlich als Studiomusiker gebucht hatte, der auch P. Werners Platten mit eingespielt hatte. Das ist einfach ein Weltklasse-Musiker. Mhm. Deswegen bin ich rübergefahren. Oder die Bläser, diese Badabababab, die Earth, Wind and Fire immer hatte. Die fand ich einfach unschlagbar. Das habe ich in Europa nie bekommen. Damals, muss ich sagen. Deswegen bin ich eigentlich nach Amerika geflogen. Nur wegen der tollen Musiker und Musikerinnen, inzwischen auch viele Frauen. Also es ist schon so, dass es damals in den 90er Jahren konkurrenzlos tolle Musiker gab. Mhm. Die Technik, da bin ich bei dir, ist eigentlich die gleiche. Mhm. Und heute, ich bin ja inzwischen auch an Hochschulen tätig, bilde ich ja die nächste Generation Musikproduzenten aus und ich sehe ja auch über einen großen Teich, da sind wir ebenbürtig.
Ja.
Und ich glaube, natürlich, es ist auch sexy, sagen zu können, wir haben die Platte in Los Angeles aufgeführt. Und jetzt natürlich ein Punkt, ich werde nie vergessen, wenn du aus Bietigheim-Bissingen kommst, nichts gegen Bietigheim-Bissingen, aber ihr lieben Bietigheim-Bissinger, verzeiht es mir, wenn ich das jetzt sage. Es ist schon so, du landest in Los Angeles und dann habe ich für Pur eine Stretch-Limo besorgt. Da hatten wir schon ein bisschen Geld verdient, das war fürs zweite Album. Und dann sind wir dann abgeholt worden von der Stretch-Limo und natürlich erstmal eine Sightseeing-Tour in der Stretch-Limo, da gab es auch einen Shampoos. Ich habe mal wirklich auf große Hose gemacht, einfach um den Jungs mal ein bisschen zu zeigen, wie Showbusiness in Amerika geht.
Ja, einfach auch mal ein bisschen Popstar sein.
Das ist auch kurzzeitig großartig. Zumindest. Kurzzeitig.
Und dann wieder seriös arbeiten. weil wir gerade über, du hast gesagt, die nächste Generation auch von Musikproduzenten. Was ist ein Farbenproduzent? Das ist ein Begriff, den du mal mit einer gewissen Häme genannt hast. Das ist nichts Gutes. Was ist ein Farbenproduzent?
Ja, es gibt schon auch Musikproduzenten, Die kenne ich aus der Zeit, wo ich noch kein Produzent selbst war, sondern Studiomusiker, wo ich also quasi Auftragsmusiker für andere Musikproduzenten war. Und wenn dann jemand gesagt hat, spiel mal so, dass die Sonne aufgeht. Oder spiel mal ein bisschen mehr gelb. Oder nee, hier höre ich grün. Was natürlich Quatsch ist, weiß jeder. Nichtssagender Quatsch. Okay, wenn mir jemand sagt, ich soll so spielen, wie dass die Sonne aufgeht, dann weiß ich, muss ich vielleicht ein bisschen mehr reinlangen und nicht nur so spielen, sondern ein bisschen breiter am Klavier. Aber ich habe es natürlich viel lieber, wenn mir ein Nicht-Farbenproduzent sagt, ich möchte ganz gerne im Refrain ein bisschen mehr Dampf haben und ich möchte dann, dass der zweite Vers wieder ein bisschen runtergeht, so wie ich es heute tun würde.
Okay, danke, dass wir das klären konnten, weil mit dem Begriff hatte ich mich ein bisschen schwer getan. Und wenn wir schon in die Zukunft schauen, Dieter, die Musikbranche ist natürlich gewaltigen Veränderungen unterworfen, immer noch. Du hast mal an einer Stelle gesagt, die Branche hat sich zu lang an sich selbst berauscht und die Gefahren nicht gesehen, die eben durch Streaming auf sie zukamen. Wie ist es denn für dich jetzt als Produzent? Man kann ja eigentlich bei Spotify zum Beispiel, verdient man doch kein Geld.
Nee. Also ich glaube, dass das die Hörer und Hörerinnen gar nicht wissen, aber wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt bei Spotify einen Song klicken, meinetwegen von Adele, und Sie klicken den, Sie streamen den, dann bekommen alle Beteiligten, Künstlerin, Adele, die Produzenten, die Songschreiber, Texter, alle zusammen bekommen, Achtung, 0,003 Cent pro Stream.
Alle zusammen?
Alle zusammen. Und ich habe einen Studenten an der Hochschule, der bei mir studiert, in Düsseldorf an der Musikhochschule, der hat schon 10 Millionen Streams, wo er aber total glücklich ist. Ist auch toll, aber davon kann er sich natürlich kein Auto kaufen. Mhm. Er kann auch nicht mal die Monatsmiete bezahlen. Mhm. Und das ist also erschreckend. Ich glaube, dass der Wert von Musik leider durch das Streaming extrem gelitten hat. Nur kann man sagen, okay, man bekommt ja tolle Musik angeboten. Ich habe auch Spotify, logischerweise. Ja. Und vielleicht kann ich da geködert werden, um in ein Konzert zu gehen. da wiederum können die Künstlerinnen und Künstler auch verdienen. Aber ehrlich gesagt, das passiert sehr selten.
Also dann können wir sagen, Adele oder jetzt vielleicht auch Künstler, die du kennst, die können dann tatsächlich auf die Bühne gehen, da ist noch was zu verdienen. Aber wie ist es für den Produzenten?
Ja, das ist natürlich, wenn man diese 0,003 Cent dann noch verteilt, dann bleibt für den Produzenten nur ein Zehntel, also eine Null mehr quasi davon. Und das ist also wirklich uninteressant. Es ist ganz, ganz bitter, so dass ich meinen Studierenden, und die studieren alle Musikproduktion bei mir, denen sage ich wirklich, ihr lieben Leute, habt mal einen Plan B. Gott sei Dank sind sie auch Toningenieure und arbeiten nachher oft zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und das ist auch gut und wichtig so. Aber sie würden lieber Musik machen und das wird immer schwerer. Und Streaming ist nur eine große Herausforderung. Die nächste kommt und steht vor der Tür.
Ja.
KI.
Ja. Was siehst du da auf die Branche zukommen? Werden da die kreativen Köpfe dann von der KI abgelöst und unwichtig gemacht?
Ich kann ein Beispiel erzählen, das ist jetzt nicht direkt Musik, aber Düsseldorf ist ja eine Werbehauptstadt neben Hamburg und Frankfurt. Und bei uns in Düsseldorf gab es ganz viele Tonstudios, wo Sprachaufnahmen für Werbe, das neue Persil von Henkel. Und das alles wird nur noch von KI gemacht. Also früher, die Älteren werden sich an Elmar Gunsch erinnern.
Oh ja, Wahnsinnsstimme.
Die Stimme, ja. Oh. Sowas ist, du gibst den Rechner ein, der Text soll sein, das neue Persil, und sagst, Stimme von Elmar Gunsch. Dann hast du die Stimme von Elmar Gunsch. Also das ist bitter für natürlich viele Ausübende. Noch bitterer ist es, dass bisher eben nicht erreicht wurde, dass man, wenn man bei Spotify Musik streamt, darunter auch lesen kann, ob diese Musik noch handmade oder selbstgemacht ist oder von KI generiert. Und das muss gesetzlich sich ändern.
Das ist gefährlich, finde ich auch. Hast du mit deiner Angelika noch irgendeinen Traum, Dieter, den du dir erfüllen möchtest? Ich frage jetzt bewusst nicht nach musikalischen Projekten, da bist du wahnsinnig gut aufgestellt, aber sowas im Privaten, wo man sagt, Mensch, da war doch noch was, das wollen wir machen zusammen.
Also erstmal sind wir total glücklich, dass beide Söhne in der gleichen Stadt leben. Das ist, finde ich, ein Riesenprivileg.
Ja.
Der eine, der ältere, ist Arzt und der jüngere eben auch Musikproduzent. Und dass auch beide oft zu uns nach Hause kommen. Mit dem Jüngeren schreibe ich auch jetzt Musicals zusammen. Also wir haben nach wie vor engen Kontakt zu den Kindern. Ich glaube, alle Eltern werden wissen, das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Und insofern wünsche ein bisschen mehr Zeit für Reisen. In den letzten 10 Jahren haben wir, ich glaube, der längste Urlaub, den wir gemacht haben, war 14 Tage. Weil wir einfach natürlich auch immer tolle neue Projekte haben. Und natürlich kommt meine Frau auch öfter mit. Aber dass man mal sagt, man könnte für eine Reise mal 3 Wochen irgendwo hin, das hat es 10 Jahre nicht gegeben. Das wäre ein Wunsch.
Einfach mal wieder nach Waldenbuch reisen.
Aber nicht 3 Wochen.
3 Wochen Waldenbuch, ja. Du, man müsste es mal ausprobieren.
Aber du wohnst doch in Tübingen, du fährst auch wahrscheinlich jeden Tag da vorbei, oder?
Ich hab's tatsächlich nicht weit nach Waldenbuch. Ja. Und es ist schön, nicht, dass wir jetzt ist Ärger es? Bekommen mit,
es ist
mit,
wunderbar. Mit den Waldenbuchern. Man kann wunderbar da wandern, klar. Und das tue ich übrigens auch mit meiner Frau sehr gerne. Wir wandern viel. Also nächstes Mal dann in Waldenbuch.
Wunderbar. Dieter, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Dir und deiner Familie alles Gute.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.